Also genau die Zahl kann ich dir nicht sagen, aber ich denke, es sind schon um die 100 verschiedene Arten, die wir anbauen.
Wenn man ganz was Besonderes machen möchte, dann lässt man diesen Tee abkühlen und macht ein bisschen Zitronensaft rein. Richtig schön, wenn das Kraut dann quasi aufgebraucht ist, der Tee dann so eine pinke Limo auch draus zu machen.
Also der LKW, der wird da nicht reinkommen, weil die Durchfahrtshöhe 2,10 Meter ist nur vom Parkhaus. Und die Erde oder das Substrat, die wird tatsächlich gepumpt mit einem großen Schlauch. Also da möchte ich nochmal dazu sagen, dass diese 4000 Quadratmeter, das heißt, das wird die größte Dachfarm Deutschlands.
Und es ist natürlich auch indirekt die Wissensweitergabe, also das, was wir machen, wie wir die Dinge anbauen und auch ganz viel im Sinne von Mischkultur, Permakultur, das tragen wir ja auch weiter und dieses Wissen geht dann indirekt ja auch in die Welt hinaus.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Anna und Sandra. Anna und Sandra gärtnern in Erfurt. Noch ist ihr Dach auf dem Boden, aber schon bald wollen sie ihrer Marke Dachgemüse entsprechend gärtnern. Ich möchte heute von Anna wissen, was es mit der Erfurter Puffbohne auf sich hat, von Sandra, ob man auf Weltreise den Platz im Leben findet und von beiden, ob das Gärtnern näher am Himmel Zukunft hat. Hallo Anna, hallo Sandra.
Hallo Jens.
Hi Jens.
Sandra und Anna. Wer seid ihr und was macht ihr?
Also ich, Anna, bin Gründerin von Dachgemüse, habe 2022 Dachgemüse gegründet und wir wollen Städte grün und essbar machen und betreiben dafür eine Stadtfarm in Erfurt, bieten Workshops rund ums Gärtnern und Gemüse an und das passende Saatgut und Jungpflanzen für Menschen ohne Garten.
Und ich bin Sandra und ich bin seit letztem Jahr im März bei Dachgemüse.
Ihr habt natürlich auch einen großen Garten oder ihr nennt es auch die Farm. Nehmt uns doch mal mit auf einen kleinen Rundgang.
Alles klar, wir starten mal etwas ungewöhnlich, nämlich mitten im Gewerbegebiet in Erfurt. Er steht vor einem ganz großen Gebäude, ringsherum ist alles zu betoniert. Und in dem Gebäude, da seht ihr schon, da sitzen ein paar Künstler drin und ein paar Start-ups, ein paar Technologieunternehmen. Und ihr würdet gar nicht vermuten, dass jetzt hier sich eine grüne Oase befindet. Und wir laufen aber mal links am Gebäude vorbei und da seht ihr schon unser großes Banner, auf dem Stadtfarm steht. Und betretet erstmal Schotter und Gleise, weil wir sind auf einer alten Gleisanlage. Und da seht ihr zur linken Hand Seekontainer stehen. Da befindet sich so unser Lager drin für Werkzeug und sowas. Und rechts seht ihr große Beetflächen. Die müsst ihr euch vorstellen wie riesengroße Hochbeete, ungefähr 30, 40 Zentimeter hoch. Und diese Beetflächen sind ja so 8 mal 20 Meter. Und da drin wächst ganz viel buntes Gemüse, Kräuter, Blüten, also eine wilde Mischung. Da liegen Bewässerungsschläuche dazwischen. Der Boden ist mit Heu gemulcht. Und zwischendrin stehen noch ein paar Birken, die uns Schatten und gratis Mulchmaterial spenden. Und ja, da können wir mal langlaufen. Wir laufen jetzt mal so, boah, knapp 100 Meter die Beete entlang. Und da vorne sehen wir schon Sandra stehen bei unseren Palettenhochbeeten.
Ja, ich wink mal aus der Ferne. Genau, wir stehen hier bei den Palettenhochbeeten. Das sind unsere kleinen Mini-Experimentierbeete, nennen wir sie immer, weil wir hier Sorten zum ersten Mal anbauen und erstmal schauen wollen, ob sie überhaupt bei uns wachsen oder wie gut sie wachsen. Und wenn wir wissen, dass das klappt, dann kommen sie halt in die Hochbeete, Quatsch, in die Hauptbeete, in die größeren. Und wir sind hier so ungefähr auf der Mitte der Farmfläche. Wir haben ja auch eine wunderschöne Holzterrasse, da kann man sich ausruhen und auch vom Kontorgebäude aus Zugang erhalten und einen schönen Blick auf die Farm erhaschen. Und wir haben hier eine Art Baucontainer, der zu einer Bar umfunktioniert wurde. Und an der Seite habt ihr eine Stahltreppe. Und wenn ihr da hochgeht, habt ihr ein schönes Gewächshaus. Da sind unsere Jungpflanzen drin. Das Gewächshaus trägt liebevoll den Namen Kindergarten, weil wir da halt unsere kleinen Jungpflanzen aufziehen und hochziehen, bevor die Pflanzen dann in die Beete kommen. gehen wir die Stalltreppe wieder runter und laufen ein Stück weiter. Dann kommen nochmal ein paar Hochbeete mit verschiedenen Kulturen. Weiter vorne standen zum Beispiel dieses Jahr die Tomaten, die Gurken und Zucchini. Jetzt hier hinten sind die Wintergemüse oder auch der Mangold, unser schöner Regenbogenmangold. Wenn wir jetzt uns zur anderen Seite umsehen, dann haben wir quasi die Bezaunung und da stehen kleine Randbeete, wo dann unsere Kletterpflanzen sind. Also zum Beispiel die mexikanische Mini-Gurke oder der Malabar-Spinat. Also auch ganz besondere Sorten, Sortenraritäten und auch Sorten, die vom Aussterben bedroht sind. Genau, am Ende angekommen haben wir unsere Kompostecke. Auch die ist ganz wichtig. Also hier haben wir nochmal verschiedene Kompostsorten. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir am Ende angelangt und können wieder nach vorne laufen.
Auf die Sorten bzw. Arten werden wir auch gleich nochmal kurz kommen. Aber vorher würde ich gerne wissen, wie kam es denn zum Dachgemüse? Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, alle schon rausgehört, dass ihr das ja nicht hobbymäßig macht, sondern dass ihr das gewerblich macht. Das heißt also, ihr verdient da eure Brötchen mit. Und wie kommt man auf die Idee, auf dem Dach zu gärtnern, beziehungsweise gewerblich auf dem Dach zu gärtnern?
Ja, das hat bei mir auf der Dachterrasse alles mal angefangen. Also ich habe mal in Duisburg gelebt und hatte da eine kleine Zweiraumwohnung mit aber einer 40 Quadratmeter Dachterrasse. Und habe mir damals gedacht, was machst du mit der Terrasse? Habe dort angefangen, Gemüse anzubauen und habe das also sehr lange als Hobby betrieben. Und mich hat es immer geärgert, dass wir Lebensmittel aus der ganzen Welt importieren und es gleichzeitig halt an Grünflächen in der Stadt fehlt. Und das wollte ich gerne ändern und habe dann 2022 Dachgemüse gegründet und hatte eigentlich den Plan, eine große Dachfarm zu errichten. Also ich habe nach großen Flachdächern gesucht, um das dort zu tun. Und das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Deswegen haben wir erstmal auf dieser alten Gleisanlage angefangen. Aber das, was wir damit bezwecken wollen, nämlich mehr Grün in die Stadt bringen und gleichzeitig Lebensmittel dort anbauen, das können wir natürlich genauso gut auf so einer Brachfläche, die auf dem Boden ist.
Jetzt hast du eben so beiläufig gesagt, naja, dann habe ich Dachgemüse gegründet, aber da steckt ja doch irgendwo ein längerer Weg dahinter. Das heißt also, gedanklich musst du doch da irgendwie dich auch darauf vorbereitet haben oder du kommst irgendwo her, wo du dich selbst darauf vorbereitet hast, ein Gewerbe zu gründen oder selbstständig zu werden. Das heißt, kannst du ein bisschen erzählen, wie du, wie der Spross gekeimt ist, Dachgemüse zu gründen?
Naja, durch dieses Hobby war das immer schon mal im Hinterkopf, also weil ich auch gesehen habe, dass es irgendwie viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, also bei Instagram zum Beispiel oder über den Blog oder dass dann tatsächlich auch mal Medienanfragen kamen. Und der ausschlaggebende Punkt, dass ich das wirklich durchgezogen habe, war eigentlich, dass ich in dem Job vorher so frustriert war. Und da so viel Energie verbrannt habe, dass ich mir dachte, okay, die Energie kannst du besser in was Eigenes investieren, in was Sinnvolles. Und ja, das war so der große Antrieb dann.
Und wie würdet ihr sagen, teilt ihr euch die Arbeit im Alltag ein, wenn ihr auf eurer Farm seid?
Also tatsächlich stehen wir die meiste Zeit zusammen auf der Farm, weil es auch eigentlich genügend zu tun gibt, dass wir das auch nur zusammen wuppen können. Wir haben natürlich auch noch Hilfe von anderen Praktikantinnen zum Beispiel oder anderen Aushilfen. Und wir machen, glaube ich, würde ich mal behaupten, alle Aufgaben gleich gerne. Und auch Unkrautzupfen 1:1 wird fair aufgeteilt. Genau, und dann gibt es natürlich aber auch noch die Bürotage. Also da zieht sich Anna auch gern mal zurück und auch fairerweise zurück. Und dann halte ich die Stellung auf der Farm mit dem restlichen Team und genau, übernehme dann die Aufgaben. Aber es gibt jetzt eigentlich keine Aufgabe, die wir beide verweigern. Doch, ich, das Mähen, das ist die einzige Aufgabe, die ich gerne abgebe und bisher auch immer abgegeben habe. Ja, aber ansonsten teilen wir uns alles fair auf.
Wo kommt ihr gärtnerisch her? Also habt ihr schon immer gerne gegärtnert oder hat sich das im Studentenleben entwickelt oder wie kam es dazu?
Also ich komme so ein bisschen aus einer Gärtnerfamilie. Also meine Großeltern von beiden Seiten haben jeweils Gartenbau gelernt. Meine Mutter ist Floristin. Mein Vater ist Schrebergärtner. Und ich sage immer, das steckt so ein bisschen in den Genen. Also ich hatte halt einfach als Kind immer schon viele Berührungspunkte zu Garten und Natur. Und das ist natürlich dann irgendwie über die Pubertät verloren gegangen und ich habe es dann erst mit meiner Dachterrasse in Duisburg wiederentdeckt.
Und bei mir war es genauso. Also mir wurde das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Großvater war Landwirt und mein Papa hat eigentlich, solange ich denken kann, auch gegärtnert, ob das jetzt Kartoffeln oder Erdbeeren waren, also eigentlich nur so für den eigenen Bedarf. Und mich hat das aber nie so fasziniert. Also es ging bei mir auch lange Zeit verloren und erst dann so mit Mitte 20 habe ich mal auf dem Balkon angefangen, ein bisschen was anzubauen. Genau, aber wir haben es auch beide nicht studiert, kommen eigentlich aus unterschiedlichen Branchen und ist dann halt sehr viel oder aus dem Hobby und aus der Leidenschaft entsprungen.
Und ich glaube, was vielleicht bei uns beiden auch ein aufschlaggebender Punkt gewesen sein könnte, ist, dass wir dann in einem Bürojob feststeckten und einfach dringend irgendwie einen Ausgleich gesucht haben, mit unseren Händen wirklich was zu erschaffen.
Ja, kann ich bestätigen.
Und Sandra, du hast mir erzählt, dass du eine Weltreise gemacht hast, um deinen Platz im Leben zu finden. Wenn man manchmal hört, Menschen machen eine Weltreise, dann macht das manchmal auf einem großen Clubschiff und setzen den ganzen Tag auf dem Deck und stellen sich die Cocktails rein. Wie war das bei dir? Also ich würde jetzt dir mal unterstellen, das war nicht so, sondern anders. Und wo warst du zum Beispiel? Kannst du also 2, 3 Highlights mal erzählen, was du erlebt hast?
Ja, also das war tatsächlich nicht so bei mir. Also ich wollte bewusst reisen. Ich wollte auch, also damals kam die Frage auch in mir hoch, wie kann man Nachhaltigkeit auch irgendwie in das Leben und in den Alltag integrieren? Und deswegen hatte ich zum Beispiel für mich beschlossen, ich möchte ohne Flugzeug reisen. Ich bin also von Deutschland gestartet, über Frankreich, nach Spanien, nach Gibraltar, habe mir dort ein Boot gesucht, bin über den Atlantik in die Karibik und von dort nach Südamerika. Und ich wollte langsam reisen und ich wollte vor allem halt auch mit den Locals in Kontakt kommen. Und deswegen habe ich mir dort auch Projekte über Plattformen gesucht, wo ich dann einfach auch mit anpacken kann, leben kann, mit arbeiten kann und dadurch dann halt auch einfach länger vor Ort bleiben kann. Und Highlights waren natürlich die Bootsfahrt, aber auch die Selbstversorgungsprojekte in Südamerika. Also ich war in Uruguay und Argentinien, die sind mir besonders hängen geblieben. Da beschäftigen die Leute sich sehr viel mit Selbstversorgung, mit Permakultur. Und so bin ich dann eigentlich auch wieder auf das Thema gestoßen und habe mich dann zurückerinnert, ja, in meiner Familie gibt es das ja eigentlich auch. Und so bin ich dann wieder dahin gekommen.
Und hast du deinen Platz im Leben gefunden?
Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Wege, seinen Platz zu suchen und zu finden. Ich glaube, es ist eine endlose Reise, aber ich bin auf jeden Fall dem Schritt ein Stück näher gekommen, eben zu wissen, dass ich diesen alten Bürojob, den ich hatte, in einem Ingenieurbüro vor einem Laptop viele Stunden die Woche, dass ich eben das nicht mehr möchte und dass Permakultur oder achtsamer Umgang auch mit der Natur auf jeden Fall etwas ist, was in mein Leben gehören soll.
So, jetzt warst du wieder zurück und irgendwann bist du dann in Erfurt gelandet, bei Anna. Jetzt würde mich interessieren, wir kommen ja auch noch zu dem Punkt, wo ihr sagt, dass sich Dachgemüse verändern wird, nämlich zu dem, was es eigentlich ist oder sein soll. Wie wird das funktionieren oder wie funktioniert es jetzt schon? Also wir kennen es, wir gehen auf den Acker, wir pflügen oder lockern die Erde auf, wir sehen etwas, die Pflanzen kommen, wir gießen sie und irgendwann ernten wir sie. Wie funktioniert das bei euch? Ich meine, das Grundprinzip wird das gleiche sein, aber ich stelle mir das vor, auf dem Dach mit Erde, viel Erde und so weiter und Regen und Wasser, wie funktioniert das? Das ist ja schon ein bisschen anders.
Naja, ich würde sagen, halt die Grundvoraussetzungen sind anders, weil wir so einen Systemaufbau schaffen müssen. Das heißt, es kommt erstmal eine Schutzfolie auf das eigentliche Dach, damit die halt nicht beschädigt wird. Darauf werden Drainageelemente gelegt. Das sind solche Kunststoffmodule, die dafür da sind, Wasser abzuleiten oder auch Wasser zu speichern. Also wir werden dort ein System haben, wo wir ein paar Zentimeter Wasser anstauen können in der Drainageschicht und sich die Pflanzen dann von dort das Wasser auch wieder hochziehen können. Das heißt, Regenwasser geht uns nicht verloren, sondern wird direkt in der Fläche gespeichert und so gleichzeitig auch die Kanalisation in der Stadt entlastet bei Starkregen. Und also zum Thema Schwammstadt, das sagt vielleicht vielen was, kühlt das natürlich auch die Umgebung. Genau. Und auf diese Drainageelemente kommt dann Vlies. und darauf dann das Substrat. Das ist natürlich eine Erde, die nochmal speziell angemischt ist mit leichteren Bestandteilen, damit wir eben Gewicht sparen. Und das Ganze ist eingefasst, wie eigentlich jetzt bei uns auf der Stadtform, mit Beton-Elementen.
Und was gibt es für Herausforderungen gegenüber einem, ich sag mal, konventionellen, normalen Acker? Oder gibt es keine? Kann auch sein.
Auf der Stadtform meinst du jetzt?
Ich glaube, eine Herausforderung ist, dass wir keinen Grundwasserzugang haben. Also die Pflanzen können wir haben einen Brunnen, den können wir anzapfen. Wir haben ein Regenrückhaltebecken vom Kontorgebäude, was überschüssiges Niederschlagswasser speist. Und das können wir dann auch wieder in die Beete pumpen. Und ich denke, das ist schon eine Herausforderung, dass man halt zusehen muss, wo man das Wasser herbekommt. Aber ansonsten
ist es eigentlich eher Luxus, weil wir uns ja die Erde aussuchen konnten. Ne? Also wenn man jetzt einen klassischen Acker pachtet im Umland, dann muss man halt das nehmen, was man kriegt. Und wenn das irgendwie ein verdichteter Lehmboden ist, der völlig ausgelaugt ist oder der irgendwie 20 Jahre mit Pestiziden beballert wurde, hat man, glaube ich, mehr Stress. Also, und wir haben einfach eine schöne, frische Erde gekriegt, die wir uns ausgesucht haben, die eine perfekte Zusammensetzung hat. Und das macht natürlich Spaß, damit zu gärtnern.
Also grüner kann die Wiese nicht sein, auf der man anfängt zu gärtnern.
Ja, genau.
Und ich glaube, an der Stelle ist es mal wichtig oder gut oder sinnvoll, wenn wir jetzt, weil wir jetzt eben auch schon darüber gesprochen haben, der Acker jetzt und der Acker, wie er mal sein soll und so weiter. Also ihr seid jetzt auf einem Gleisbett in Erfurt und ihr wollt aber Erfurt aufs Dach steigen. Erzählt doch mal, was ihr vorhabt und wie weit das gediegen ist.
Also unser Plan ist, dass wir die Fläche, die wir aktuell haben, vergrößern, viel vergrößern. Und zwar möchten wir mitten ins Zentrum auf ein Parkhaus. Da ist nämlich das oberste Parkdeck 11 Monate im Jahr unbenutzt und so gut wie dastehend. Und das ist, wie wir finden, eine verschwendete Fläche. Und da soll die neue Dachfarm drauf. Das heißt, da kommen dann ähnliche Hochbeete, wie wir es jetzt haben, nur halt dreimal so groß wie die aktuelle Fläche. Es wird aber auch ein viel, viel größeres Konzept mit einer kleinen Eventfläche, mit einem Hofladen, in dem wir regionale Produkte anbieten, aber auch einem kleinen Farm-to-Table-Bistro, in dem wir dann die Sachen von der Farm direkt auch als kleines Mittagsmenü zum Beispiel anbieten wollen. Die Workshops werden komplett neu aufgezogen, Veranstaltungen und so im Groben. Und im Detail sind wir aktuell daran, den Bauantrag vorzubereiten und die finanziellen Mittel dafür einzusammeln. Also über Sponsoren und ja, auch unsere Abonnenten unterstützen uns privat. Wir haben da verschiedene Produkte auch jetzt entworfen, über die uns die Leute dann auch helfen können, indem sie sie kaufen.
Wenn ihr sagt, ihr verdreifacht eure Fläche, wie viel habt ihr jetzt und wie viel wird es dann sein?
Also die Stadtfarm ist jetzt in Summe 1500 Quadratmeter und das Parkhaus hat ungefähr 4000, also es ist nicht ganz das Dreifache. Aber was die Anbaufläche angeht, kriegen wir, glaube ich, eine Verdreifachung. Was denn? Also es fällt ja immer noch mal einiges weg an Wege, Fläche und Infrastruktur und so, genau.
Und wenn man jetzt an ein Parkhaus denkt und ihr, wie ihr eben erzählt habt, ihr könnt euch das Substrat aussuchen und ihr habt L-Steine, die irgendwie aufgebaut werden müssen. Aber bevor das alles passiert, muss das ja auch alles da irgendwie hin. Wie funktioniert das? Also ich meine, fahren dann da die LKWs durchs Parkhaus oder kommt da der Kran oder wie funktioniert die Logistik?
Also der LKW, der wird da nicht reinkommen, weil die Durchfahrtshöhe 2,10 Meter ist nur vom Parkhaus. Also wir müssen natürlich mit dem Kran arbeiten. Also viele Baumaterialien müssen mit dem Kran hoch und die Infrastruktur, da arbeiten wir auch wieder mit Seekontainern, also für den Hofladen, fürs Bistro und so weiter. Die müssen wir sowieso mit dem Kran hochheben. Und die Erde oder das Substrat, die wird tatsächlich gepumpt mit einem großen Schlauch.
Also quasi wie beim Betonmischer.
Genau.
Wenn ihr dann auf der neuen Fläche seid, ihr seid dann ja an einer sehr exponierten Stelle. Habt ihr damit auch Erfahrungen schon irgendwo machen können? Weil ihr sagt ja, auf der jetzigen Fläche habt ihr Birken und so, die spenden zumindest noch Schatten. Habt ihr dann auch irgendwas, was Schatten spendet? Weil eine Birke pflanzen wird schwierig.
Aber wie macht man das denn auf so einer exponierten Fläche, die ja dann wirklich auch im Sommer also der Sonne ausgesetzt ist und in der Stadt ist, wo es ja auch sehr heiß ist oder sein kann oder werden kann? Habt ihr da schon irgendwo Erfahrungen mit oder wie wird das dann aussehen?
Also da hilft leider nur viel Sonnencreme und lange Kleidung. Also aktuell ist es auch so, die Birken, die wir haben, das sind nur einzelne, die verschatten halt einen Teil der Beete, aber leider nicht alle oder auch zum Glück nicht alle, weil wir auch sehr viele sonnenliebende Pflanzen haben. Und wir sind eigentlich jetzt auch schon sehr, sehr viel und sehr oft der Sonne ausgesetzt. Und das wird sich auf der neuen Fläche natürlich nochmal verschlimmbessern, sage ich mal. Also wir werden da keine, aus Statikgründen schon, keine Bäume pflanzen können. Wir überlegen, ein Sonnensegel anzubringen, dass wenigstens die Eventfläche überschattet ist. Aber wahrscheinlich wird es schön warm da oben und auch sehr knallig.
Aber ich glaube, Jens, du hast wahrscheinlich auf die Gemüsekulturen abgezielt, oder?
Auch.
Beide. Ach ja, okay. Weil da haben wir aktuell auf der Stadtfarm eher das Problem, dass die Birken schon zu viel Schatten spenden und dann halt die sonnenliebenden Kulturen wie Zucchini oder so das gar nicht mehr so gut finden. Da haben wir dann natürlich auf dem Parkdeck andere Gelegenheit, da die Sonnenliebenden, die Sonnenanbeter anzubauen. Und dann kann man mit Mischkulturen ja auch schön kombinieren, dass Pflanzen, die Schatten mögen, unter diesen Sonnenanbetern wachsen und durch diese beschattet werden.
Also das ist auch das Schöne eigentlich, dass wir zwei Flächen ja dann haben werden. Das heißt, wir können da ja auch spielen mit der Auswahl an Sorten, auf welche Fläche wir welche Sorten pflanzen. Und ja, ansonsten ist halt viel Erfahrung sammeln, ne? Also ausprobieren und gegebenenfalls dann adaptieren, etwas ändern.
Okay, damit habt ihr eine meiner Fragen schon beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, wird das Parkdeck die alte Farm ersetzen oder wird sie zusätzlich sein? Wenn sie zusätzlich dazukommt, wie wollt ihr das alles packen? Ich meine, das muss ja auch alles bewirtschaftet werden.
Naja, wir werden halt die Stadtfarm, werden wir schon ein bisschen anders machen vom Anbaukonzept, dass wir dann nicht mehr so viele verschiedene Kulturen da haben und nicht so pflegeintensive. Also zum Beispiel dann dort keine Tomaten mehr anbauen, wo man ja jede Woche mindestens einmal ran muss, sondern sowas wie Kürbis oder Mais oder Kartoffeln, was ich im Frühjahr einmal sehe oder pflanze und das dann im Herbst einmal ernte. Dann haben wir einfach weniger Personalaufwand auf der Stadtfarm und können uns mehr auf die Dachfarm konzentrieren. Und natürlich brauchen wir auch einfach mehr Men oder mehr Womanpower. Also wir werden unser bestehendes Team, werden wir die Stunden aufstocken und dann bestimmt auch nochmal die ein oder andere Verstärkung brauchen.
Bevor wir jetzt über Sorten und Arten auf eurer Farm sprechen, habt ihr ja eben auch schon angedeutet, ihr sammelt gerade Gelder ein, damit ihr das überhaupt realisieren könnt. Und damit gebe ich euch auch hier die Gelegenheit für einen kleinen Pitch. Also wie kann man euch unterstützen? Kann jeder euch unterstützen? Wie kann man euch unterstützen? Genau, vor allem wie.
Okay, ja, danke. Also da möchte ich nochmal dazu sagen, dass diese 4000 Quadratmeter, das heißt, das wird die größte Dachfarm Deutschlands. Und man kann Teil davon werden als Unternehmen, indem man ein Sponsoring-Paket abschließt. Da haben wir verschiedene Sachen vorbereitet, wo man dann auch prominente Werbeflächen kriegt und eine Exklusivnutzung der Eventfläche. Dann, Privatleute haben auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, zum Beispiel indem sie unseren Shiso-Gin kaufen. Den haben wir mit einem speziellen Kraut von unserer Stadtfarm mit der Gin-Manufaktur in Weimar produziert und der komplette Erlös aus dem Verkauf fließt in das Dachfarmprojekt. Oder wer uns noch mehr unterstützen möchte, kann ein Dachfarm-Supporter-Paket buchen. Da bekommt man dann zum Beispiel eine Beetpatenschaft und eine exklusive Einladung zu einem Supporter-Event.
Alle Infos dazu gibt es in unserem Online-Shop.
www.dachgemüse.de.
Und das wird natürlich auch unter dieser Folge in den Shownotes verlinkt. Wenn wir jetzt mal über Grünzeug sprechen, also ein bisschen liebevoller über eure Pflanzen, über eure Arten und Sorten, da habt ihr mir im Vorfeld erzählt, erstmal die Menge, wie viele Arten ihr, also Arten, nicht Sorten, ihr im Garten habt. Vielleicht könnt ihr das auch den Hörerinnen und Hörern mal erzählen. Und zwar auch, was so die Highlights sind. Denn da waren Sachen bei, die habe ich noch nie gehört. Und ich glaube, das ist schon interessant zu hören.
Also genau die Zahl kann ich dir nicht sagen, aber ich denke, es sind schon um die 100 verschiedene Arten, die wir anbauen. Und das auf dieser geringen Fläche. Und Highlights, also eines meiner persönlichen Highlights ist das Eiskraut zum Beispiel. Oder was wir bei den Führungen auch immer hervorheben, ist die Haferwurzel, weil es eine rote Liste-Art ist, die vom Aussterben bedroht ist. Und das andere, was sind so deine persönlichen Sorten-Raritäts-Highlights?
Definitiv die mexikanische Mini-Gurke, die hatte ich vorhin schon genannt, aber auch der Hörnchenkürbis oder auch genannt die Inka-Gurke. Aber Okra ist auf jeden Fall etwas, was bei uns für Aufsehen sorgt. Und ja, das Kraut, aus dem der Gin gemacht ist, das Shiso-Kraut, das ist auch etwas ganz, ganz Besonderes. Und da schmeckt auch jeder Mensch etwas anderes heraus.
So, jetzt erzählt Anna einmal, was man sich unter dem Eiskraut vorstellen muss. Und dann erzählt Sandra noch mehr zum Shiso-Kraut.
Okay. Ja, das Eiskraut sieht schon ganz abgefahren aus, weil es ganz viele Wasserkristalle an der Blattoberfläche und an den Stängeln hat. Und wenn man da drauf beißt, platzen diese Wasserbläschen auf. Das heißt, es hat ein ganz tolles Mundgefühl. Und ja, man isst es einfach als Blattsalat oder als, ja, man wird es auf jeden Fall, sollte man es roh verzehren, weil sonst geht diese Konsistenz verloren. Wir finden das total toll im Hochsommer, wenn man das einfach in den Kühlschrank legt und dann pur snackt. Ist recht mild im Geschmack, hat vielleicht so eine leicht salzige, leicht säuerliche Note. Aber ist total erfrischend und ja, außergewöhnlich.
Sollte man unbedingt mal probieren. Also allein wie es funkelt, wenn das Sonnenlicht drauf scheint, ist total schön anzusehen. Ja, und das Shiso-Kraut, das ist ein japanisches Gewürzkraut. Wir haben den grünen und den roten im Angebot. Aber der, aus dem der Gin gemacht wurde, das ist der rote Shiso. Und der, ich weiß gar nicht, den kann man optisch gar nicht mit einer anderen Pflanze so richtig vergleichen. Rote Melde passt da ja auch nicht. Also es ist ein einzigartiges Kraut und das duftet auch ganz herrlich nach. Jetzt verziehen vielleicht manche die Nase, aber viele schmecken Kreuzkümmel raus. Manche sagen aber auch Minze, Anis. Das ist Koriander ist auch mit dabei. Also eine totale Vielfalt an Geschmack und auch an Duft. Und kann man roh essen, aber man kann natürlich auch einen Gin draus machen. Aber am besten ist tatsächlich, diesen als Tee aufzubrühen. Und wenn man ganz was Besonderes machen möchte, dann lässt man diesen Tee abkühlen und macht ein bisschen Zitronensaft rein. Wobei ich auch glaube, dass das auch warm funktioniert. Und dann färbt sich die ganze Sache so wunderschön pink. Also auch richtig schön, wenn das Kraut dann quasi aufgebraucht ist, der Tee dann so eine pinke Limo auch draus zu machen. Sehr, sehr cool und hilft natürlich wunderbar, auch wenn man jetzt erste Erkältungserscheinungen hat. Super fürs Immunsystem, genau. Und der grüne, sagt Anna immer, schmeckt so ein bisschen nach Gummitierchen.
Über eine Art müssen wir noch sprechen, das muss aber Anna erzählen, weil sie eine ist, nämlich eine Erfurter Puffbohne.
Ja, natürlich, die darf nicht fehlen, die Erfurter Puffbohne. Die hat hier in Erfurt eine ganz lange Geschichte und Tradition, weil man die schon im Mittelalter angebaut hat, im Erfurter Becken, weil es hier zum einen sehr fruchtbaren Boden dafür gibt und die Puffbohne sehr nährstoffreich ist. Und also man sagt auch Ackerbohne oder Saubohne dazu, aber hier heißt sie Puffbohne, weil wenn man die pult und die Böhnchen ins Wasser schmeißt und kocht, dann puffen die auf. Deswegen Puffbohne. Und man erzählt sich, dass früher jeder Erfurter ein paar Puffbohnensamen in der Tasche hatte für schlechte Zeiten. Und so hat der Erfurter den Spitznamen Erfurter Puffbohne bekommen. Und das zieht sich bis heute durch. Also gebürtige Erfurter bezeichnen sich auch selbst stolz als Erfurter Puffbohne. Und es bekommt auch jedes Neugeborene im Erfurter Krankenhaus eine Plüschpuffbohne geschenkt.
Das ist ja auch immer sehr spannend. Ich stelle mir jetzt so die Menschen vor, die das hören. So sitzt man dann wirklich oder steht man an diesem Topf und versucht zu hören, wie diese Puffbohnen aufpuffen. Ist das so laut oder ist das nur so ein ganz dezentes?
Das ist eher so ein
Also man muss schon sehr genau hinhören. Am besten zugucken.
Okay. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist der Punkt, wenn ihr auf eurer Farm gefarmt habt und habt jetzt das Gemüse fertig, was passiert dann damit? Das heißt also, was ist euer Geschäftsmodell? Denn irgendwie muss das Gemüse ja an den Mann kommen. Und wie funktioniert das bei euch? Und an die Frau natürlich.
Also unser Hauptvermarktungsweg sind Gemüseabos, also eine klassische Abokiste. Das heißt, unsere Kunden kriegen einmal die Woche eine bunte Box mit dem, was gerade reif ist. Und dann beliefern wir noch Erfurter Restaurants. Und das ist ja auch das Ziel des Ganzen, das Gemüse, dass es so kurze wie mögliche Wege zurücklegt. Das heißt, wir beliefern auch nur im Erfurter Stadtgebiet, beziehungsweise unsere Abonnenten holen sich das bei uns ab.
Dachgemüse ist aber nicht nur die Abokiste oder die Gemüsekiste, beziehungsweise das Ausliefern von Gemüse an Restaurants, sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ganz am Anfang haben wir schon gehört, ihr habt eine Bar, ihr plant einen Eventbereich. Und was gehört noch alles dazu? Also es ist ja ein bisschen vielfältiger als einfach nur Gemüse.
Genau, also aktuell bieten wir diverse Workshops an. Anna hält auch gerne mal einen Vortrag und gibt einen Fachwissen-Impuls. Wir haben aber auch einen Online-Shop, in dem wir zum Beispiel Saatgut vermarkten oder auch Samenbomben. Und im Frühjahr bieten wir da auch Jungpflanzen an. Also das haben wir bisher so gemacht. Wir müssen dann mal schauen, wie wir es dann ab dem nächsten Jahr machen. Genau. Und aktuell haben wir noch keine Bar. Also da steht zwar eine Bar auf der Terrasse, aber die ist tatsächlich eher für Veranstaltungen vom Kontorgebäude gedacht. Und wir schauen da eigentlich nur auf den verschlossenen Container und können da mal ab und zu was abstauben, wenn da eine Veranstaltung ist. Aber auf der neuen Fläche soll dann natürlich eine Bar da sein für die Abonnenten, die ihre Kiste abholen, dann vielleicht noch auf dem Feierabendgetränk da bleiben können, ein bisschen länger verweilen können, den schönen Ausblick auf den Petersberg zum Beispiel genießen. Und genau, das Farm-to-Table-Bistro, das stellen wir uns so vor, dass es dann halt ein ganz, ganz kleines, ausgewähltes Angebot gibt an vegetarischen, veganen Sachen, also auch jetzt nur eins, zwei vielleicht, das ist noch nicht ausgereift. Und genau, so, habe ich was vergessen? Achso, und natürlich Farmführungen, bieten wir auch an.
Und soll das auch in beiden Farmen dann beibehalten werden oder wird sich das dann auf eine Farm konzentrieren?
Nee, die Veranstaltung werden wir dann alle auf das Parkdeck, auf das Dach ziehen, weil wir da einfach bessere Möglichkeiten dann auch haben mit Kochgelegenheit zum Beispiel. Dann könnte man auch Kochworkshops machen, wo man zusammen erntet und zum Beispiel kochen mit seltenen Gemüsesorten und dann auch mal lernt, wie man eine Haferwurzel oder Schiso zubereitet oder Eiskraut, genau. Und jetzt aktuell teilen wir uns die Eventfläche halt mit dem Konto. Das ist immer viel Abstimmungsaufwand und dort können wir dann einfach allein über unseren Eventbereich herrschen.
Und mit dem Parkdeck habt ihr ja erzählt, ihr seid da mitten in der Stadt. Jetzt ist euer Slogan auf eurer Webseite auch, wir machen Städte grüner und essbar. Jetzt wissen wir von zwei Gärten in Erfurt. Was hat das mit dem Plural der Städte auf sich? Habt ihr Größeres vor oder worum geht es da? Warum Städte?
Also wir machen das ja im Kleinen dadurch, dass wir halt Saatgut und Jungpflanzen für Stadtgärtner anbieten. Das heißt, jeder, der auf seinem Balkon gärtnert mit unseren Produkten, da tragen wir ja quasi auch schon mit dazu bei, die Städte grüner zu machen. Und das passiert ja bundesweit. Und ja, wer weiß, wo die Reise dann mal hingeht, wenn wir das Parkdeck haben. Also es gibt ja noch mehr Parkhäuser in Deutschland, wo die oberen Parkdecks leer stehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass unsere Dachfarm dann so ein Modellprojekt wird, was auf andere übertragen werden kann.
Und es ist natürlich auch indirekt die Wissensweitergabe, also das, was wir machen, wie wir die Dinge anbauen und auch ganz viel im Sinne von Mischkultur, Permakultur, das tragen wir ja auch weiter und dieses Wissen geht dann indirekt ja auch in die Welt hinaus.
Und ihr tragt euer Wissen auch nicht nur vor Ort aus, sondern auch auf Instagram. Und das ist natürlich auch irgendwo immer der Punkt, wo ich meine Gäste finde. Also ich auf Instagram oder auf anderen, in anderen sozialen Medien. Und deswegen spreche ich das Thema ja auch immer ganz gerne an. Und wenn ihr beruflich gärtnert und davon lebt, wie wichtig ist euch Instagram und wie nutzt ihr es? Es ist halt wahrscheinlich schon was anderes, ob man jetzt hobbymäßig einen Instagram-Kanal macht, um sich selber ein Tagebuch anzulegen zum Beispiel oder um zu zeigen, was man wieder Schönes im Garten gemacht hat, was ja auch total legitim ist. Aber nutzt ihr es auch so eher? Also ist das so ein Beiwerk oder ist das schon so ein Werkzeug, um Kunden zu akquirieren? Wie ist das für euch? Also wofür nutzt ihr Instagram? Und nutzt ihr noch andere soziale Medien?
Also ich würde sagen, seit einem Jahr ist es schon so eine Leidenschaft geworden und auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Also wir stecken da schon viel Zeit rein. Einerseits natürlich aus, für die Abonnenten, um die Abonnenten auch zu binden, ihnen ein bisschen was auch zu zeigen, wie der Alltag auf der Farm aussieht, weil sie ja im Endeffekt nur den Einblick haben mit der Gemüsekiste oder wenn sie mal einen Workshop oder uns bei einer Veranstaltung besuchen. Aber ansonsten ist das ja sehr viel, es sind halt nur wir auf der Farm und das können wir halt mit Instagram aber nach außen bringen. Wir machen auch ein paar lustige Reels und wollen einfach auch ein bisschen was von uns zeigen, so die Gesichter dahinter, wie bauen wir das an, wie oft stehen wir auch bei Regen auf den Beeten und wie viele Handschuhe verbrauchen wir in so einem Regentag, weil alles einfach nur schlammig wird und oder kalt oder warm. Das ist, also man kann da ja auch wunderbar spielen und das wollen wir einfach auch teilen. Und natürlich hat das auch einen kleinen Akquise-Hintergrund, also das spricht sich herum und immer mehr Leute werden dann darauf aufmerksam. Die kontaktieren uns dann auch über Instagram, fragen nach neuen Abonnenten, also nach neuen Gemüsekisten-Abos. Und wir holen die Leute halt auch ab, indem wir zum Beispiel jede Woche zeigen, was ist denn in diesen Gemüsekisten drin. Na, und so versuchen wir einfach, wir sind ja jetzt auch relativ außerhalb oder nicht außerhalb, aber am Zentrumsrand, würde ich sagen. Und mit diesem Kanal können wir einfach nahbar sein und auch bleiben und das wollen wir auch vermitteln. Und wir haben noch einen Facebook-Kanal, aber der ist, der wird eher ein bisschen vernachlässigt. Also Instagram, das ist schon unser Social-Media-Baby, würde ich sagen.
Und ist das auch schon so, dass ihr das auch da gezielt Zeit rein investiert oder ist das eher so, dass euch ein Gedanke kommt, ach Mensch, so könnten wir das machen oder das könnten wir mal machen und da machen wir eine Geschichte draus und dann wird auf Record gedrückt oder ist das schon so, dass ihr da einen Plan habt und euch Termine setzt und jetzt müssen wir aber wieder?
Also es ist eine Mischung aus beiden. Wir haben schon feste Formate, sage ich mal, die wir bespielen, also die Gemüsekiste zu zeigen jede Woche, das ist schon etwas, was uns auch ein bisschen Zeit spart, ne? Weil wir haben nun mal, oberste Prio hat nun mal die Farmarbeit und wir nutzen quasi die Pausen dazwischen. Also das ist so eine Mischung aus, wir haben den groben Rahmen, ne? Was posten wir wann, zum Beispiel bieten wir auch Rezepte an, das sind eher so die festen Sachen, aber dann haben wir auch ganz viel Raum für spontane Sachen. Ja, also wenn dann irgendjemand von uns aus dem Team irgendwie was sieht, was Lustiges oder plötzlich eine Idee kommt, dann halten wir das fest und dann versuchen wir das dann auch zeitnah umzusetzen. Und und ich weiß nicht, wir hatten dieses Jahr eine Flachwitze-Challenge, die haben wir dann irgendwie in der Winterpause, kam dann so die Idee. Und das sind dann halt auch so manchmal so Sachen, die wir uns dann vormerken und dann umsetzen, wenn es halt passt, wenn wir wissen, okay, die ganzen Arbeiten sind erledigt. Und Farmarbeit hat Prio, aber Social Media wird auch immer wichtiger. Ja.
Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Und normalerweise beginnt nur die letzte Frage mit stell dir vor oder stellt euch vor. Aber da heute Imaginationsmontag ist, beginnen heute beide Fragen so. Und deswegen stelle ich mal die erste Frage. Stellt euch vor, ihr müsst zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen für Dachgemüse. Ihr müsst jetzt dem Banker erklären, warum ihr einen Kredit haben wollt. Und der Banker sagt euch, ja, warum müsst ihr euren ganzen Garten nach oben verlagern? Warum geht er nicht auf den Acker vor Erfurt? Und was ist euer USP, der euer Vorgehen so rechtfertigt, dass ihr so arbeiten wollt, wie ihr arbeitet?
Naja, da gibt es natürlich Argumente, die für einen Banker nicht zählen, weil sie nicht monetär hinterlegt werden können, nämlich die ganzen ökologischen. Also wir schaffen natürlich unglaublich ökologische Mehrwerte mit Grünflächen in der Stadt. Wir kühlen die Stadt, wir schaffen ein Ökosystem für Insekten, wir halten Regenwasser zurück, wir produzieren lokale Lebensmittel, wir versorgen die Menschen in der Stadt mit gesünderen, mit aromatischeren Lebensmitteln. Wir stärken lokale Wertschöpfungsketten. All das, da kann der Banker jetzt keine Zahl dahinter schreiben, aber das ist natürlich was, was uns antreibt und auch das Projekt vorantreibt. Und es gibt natürlich auch Banken, die nach sowas gucken. Da würde ich, also wenn ich jetzt einen Banker habe, der das nicht versteht, vielleicht mal zu einer anderen Bank gehen. Und ansonsten ist natürlich ein Argument, mitten im Zentrum zu sein, einfach näher an den Menschen zu sein und denen dieses ganze Thema Lebensmittelerzeugung wieder näher zu bringen und das Verständnis und die Wertschätzung dafür. Und so ja auch am Ende näher am Kunden, der bereit ist, dafür vielleicht auch mal 1-2 Euro mehr auszugeben.
Okay, meine letzte Frage. Stellt euch vor, ihr könntet euch von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und ihr hättet die Garantie, dass sie bei euch im Garten oder auf der Farm gedeiht. Welche Pflanze wäre das? Jeder von euch darf sich eine aussuchen.
Oh, ich glaube, ich will einen Mangobaum.
Ich habe auch an Mango gedacht, aber tatsächlich entweder eine Passionsfrucht oder eine Feige. Aber nur mit der Garantie, dass sie auch wirklich so schmecken, wie zum Beispiel in Südamerika.
Sandra, Anna, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und dass das mit dem Parkdeck klappt und alles gut wird. Und hiermit würde ich euch das Mikrofon für ein paar abschließende Worte überlassen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, unser Projekt vorzustellen. Und ja, ich hoffe, wir erreichen vielleicht ein paar Leute, die Lust haben, uns zu unterstützen und freuen uns auf Nachrichten.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es war schön, hier zu sein.
Danke, macht's gut. Ciao.
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 Das waren Anna und Sandra von Dachgemüse. Alle wichtigen Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und oder einen Kommentar zu dieser Folge abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, und schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.